This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich die Beispielaufgabe Nabla-Identitäten des sechsten Rechenmethoden-Übungsblattes vorstellen. In der Aufgabe geht es um den Nabla-Operator und ganz speziell um einige Identitäten und Formeln, wie sich der Nabla-Operator bei Anwendungen auf Funktionen und auf Vektoren von Funktionen verhält. Diese Identitäten sind sehr, sehr nützlich und ihr werdet ihnen während eurem Studium sicherlich noch oft begegnen und sie werden sicherlich die ein oder andere Rechnung sehr viel einfacher machen. Fangen wir erstmal damit an, was der Nabla-Operator überhaupt ist. Der Nabla-Operator ist in drei Dimensionen nichts weiter als ein Operator, in dem in der ersten Komponente, in der x-Komponente, eine partielle Ableitung nach der ersten Variable, also nach x, steht. In der zweiten Komponente eine partielle Ableitung nach der zweiten Variable, hier y genannt, und in der dritten Komponente eine Ableitung nach der dritten räumlichen Variable, hier z. Kurz wäre das also del x in der ersten, del y in der zweiten und del z in der dritten Komponente. Einen konkreten Nutzen hat der Nabla-Operator dann, wenn wir ihn zum Beispiel auf eine Funktion anwenden. Nehmen wir zum Beispiel f, eine Funktion, die von r hoch 3, also dem dreidimensionalen Raum, auf r geht, also eine skalare Funktion. Dann können wir darauf den Nabla-Operator anwenden und er macht dann Folgendes. Er bildet diesen Vektor mit den partiellen Ableitungen jeweils stets von der Funktion. Das heißt, in der ersten Komponente bilden wir die partielle Ableitung nach x von f, in der zweiten Komponente die partielle Ableitung nach y von f und in der dritten Komponente die partielle Ableitung nach z von f. Das Ganze ist also ein Vektor. Wie sieht das Ganze nun aus, wenn wir den Nabla-Operator mit einer vektorwertigen Funktion kombinieren? Das heißt, wir haben jetzt einen Vektor a, der von drei räumlichen Komponenten abhängt und der selber drei verschiedene räumliche Komponenten besitzt. Das heißt, wir haben eine Funktion, die von r hoch 3 nach r hoch 3 geht, also von x, y, z, drei verschiedene Komponenten abbildet. Wenn wir den Nabla-Operator jetzt anwenden, dann ist das ein Skalarprodukt. Wir nehmen den Nabla-Operator in der Vektorfunktion und bilden das Skalarprodukt mit dem Vektorfeld a. Wenn wir das ausführen, kriegen wir die partielle Ableitung der ersten Komponente plus die partielle Ableitung nach y von der zweiten Komponente plus die partielle Ableitung nach z von der dritten Komponente. Das heißt, wir erhalten del x mal ax plus del y von der zweiten Komponente von ay und del z az in Einstein-Summe ganz kurz del i ae. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf hinweisen, dass, weil wir hier in einer orthonormalen kartesischen Basis arbeiten, die Unterscheidung zwischen Indizes oben und unten nicht notwendig ist, da die Metrik trivial ist. Das heißt, wenn wir in einer kartesischen Orthonormalbasis sind, ist die Unterscheidung zwischen unten und oben nicht notwendig. Daher werden wir in dieser Aufgabe alle Indizes unten schreiben. Nur damit klar ist, dass wir hier nicht irgendwelche Dinge mit Co- und Kontravariant falsch behandeln. Es gibt noch eine dritte Vektoroperation, die man mit dem Nabla-Operator machen kann und die liegt auch nahe, da wir jetzt schon das Skalarprodukt benutzt haben und die übrige Vektoroperation, die wir noch kennen, ist das Kreuzprodukt. Was passiert also, wenn wir den Nabla-Operator mit einem Vektorfeld mit dem Kreuzprodukt multiplizieren? Konkret ist das wieder nichts anderes, als den Nabla-Operator in Vektorform zu nehmen und mit der vektorwertigen Funktion a mit dem Kreuzprodukt und den Regeln des Kreuzproduktes durchzumultiplizieren. Das bedeutet also, wir nehmen del y von az, del z von ay und bilden die Differenz daraus und erhalten damit die erste Komponente. Ganz einfach nach den Regeln des Kreuzproduktes. Und so geht es dann immer weiter. Wir nehmen die z-Komponente von ax minus die x-Ableitung von az und so erhalten wir nach und nach die gesamten Komponenten von Nabla Kreuz a. Ihr könnt das selber mal nachvollziehen, wenn ihr einfach das Kreuzprodukt dieser beiden Vektoren ausrechnet, werdet ihr dieses Ergebnis erhalten. Das sind nun die wesentlichen Operationen, die mit dem Nabla-Operator in dieser Aufgabe durchführen werdet, also den Gradienten, die Divergenz und die Rotation, wie man diese Operationen alle nennt. Wir haben also den Gradienten, der eine skalare Funktion auf einen Vektor abbildet. Wir haben die Divergenz, die einen vektorwertige Funktion auf einen Skalar abbildet. Und wir haben die Rotation, die eine vektorwertige Funktion auf eine vektorwertige Funktion am Ende wieder abbildet. Nun wollen wir die ganzen Operationen des Nabla-Operators einmal interpretieren, um ihre mathematische Bedeutung konkreter zu verstehen und ein bisschen Intuition dafür zu gewinnen. Wir haben hier eine Funktion, die geht von R2 nach R, weil R3 nach R etwas schwierig zu visualisieren wäre. Also jedem x und y wird eine Höhe zugeordnet. Was der Gradient in irgendeinem Punkt nun macht, ist, er gibt einen Vektor an, das haben wir bereits gesehen, und er gibt den Vektor an, in dessen Richtung sich die Funktion am steilsten ändert. Wenn wir uns also in einen Punkt setzen, gibt der Gradient an, die Richtung, in die wir gehen müssen, wenn wir die stärkste Änderung haben möchten. Zum Beispiel an dieser Stelle wäre das möglicherweise in die Richtung, an dieser Stelle wäre das in die Richtung, an dieser Stelle wäre das in die Richtung, hier drüben wäre das möglicherweise in die Richtung. So schemenhaft sollte jetzt klar werden, der Gradient zeigt in die Richtung, in die es am steilsten nach oben geht. Folgen wir also dem Gradienten, nehmt unser Funktionswert zu, bis wir ein lokales Maximum erreichen. Zum Beispiel hier oben, wenn wir am Maximum von so einem Berg angekommen sind, dann würde der Gradient 0 ergeben, weil es einfach keine Richtung mehr gibt, in die die Funktion noch weiter zunimmt. Das Ganze ist vielleicht analog dazu betrachten, dass eine eindimensionale Funktion dann ein lokales Extremum erreicht, wenn die totale Ableitung nach der Variable 0 ergibt, nur dass der Gradient das jetzt in mehreren Dimensionen tut. Kommen wir zur Divergenz und zur Rotation. Hierzu habe ich zwei Felder gemalt. Dieses Feld, bei dem die Feldlinien alle radial nach außen zeigen, und dieses Feld, bei dem die Felder ausschließlich in sich geschlossen sind und in Wirbeln verlaufen. Dieses Feld nennen wir hier drüben ein Quellfeld und das Feld drüben nennen wir ein Wirbelfeld. Die Rotation und die Divergenz sind nun gute Hilfsmittel, um darüber Aussagen zu treffen, wie stark quellenlastig und wie stark wirbellastig ein Feld ist. Ein solches Feld, das ein reines Quellfeld ist, wird folgende Bedingungen erfüllen. Die Divergenz des Vektorfeldes wird nicht verschwinden, während die Rotation eines solchen Feldes verschwinden wird. Umgekehrt gilt für ein Wirbelfeld, dass dort die Divergenz verschwindet, während dort die Rotation nicht verschwindet. Divergenz und Rotation, ganz ihrem Namen entsprechend, treffen also Aussagen über die Charakterisierung eines Vektorfeldes. Am Ende des Semesters werden wir die Begriffe Divergenz und Rotation noch einmal ausführlich behandeln. Dann wird vielleicht der ein oder andere Zusammenhang noch klarer werden, aber an dieser Stelle nur so viel. Dieses Feld besitzt eine Rotation und keine Divergenz, und dieses Feld besitzt eine Divergenz und keine Rotation.